Hallo und willkommen zurück zu diesem kleinen Podcast mit Experimenten, Gedanken und vielen verschiedenen Dingen, die leider viel zu selten hier erscheinen. Als Podcaster hat man ja relativ oft Ideen für irgendwelche neuen Podcast-Projekte. Manchmal schaffen diese es auch zu Pilotfolgen und da habe ich noch so ein paar Sachen rumliegen. 2011 schon ist das hier entstanden. Damals war ich bei einer Impro-Theatergruppe beteiligt. Wir hatten damals die Idee, einen Impro-Podcast zu gestalten. Zwei Folgen sind entstanden. Hört einfach mal rein. Es geht in der Folge 1 um den Begriff Perispomenon oder so ähnlich.
5, 4, 3, 2, 1, los!
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend. Wir sitzen heute hier zusammen in einer sehr illustren Runde. Wir haben Experten eingeladen von nah und fern.
Hochkarätige.
Hochkarätige
Experten. Darauf bestehe ich.
Wir wollten heute das Für und Wider und auch die Metabedeutung des allseits beliebten Perispomenon besprechen.
Perispomenon.
Perispomenon.
Entschuldigung, ich habe.
Sie haben sich überhaupt nicht vorbereitet auf diese Sendung?
Nein, das ist einfach nur die Aufregung und ich entschuldige mich auch recht herzlich hier bei Kolleginnen Schmidt-Meyer und bei meinem langjährigen Freund Herr Barthold. Mhm. Perispomenon.
Perispomenon.
Pomenon. Das ist natürlich, kommt das aus dem Griechischen, wie wir alle wissen. Und
ja. Mhm.
Meines Erachtens ist die Bedeutung heute in unserer doch sehr schnelllebigen Welt einfach, wie soll ich es sagen? Ich meine, wir sind hier zusammengekommen, um uns zu diskutieren. Es ist keine Frage. Wir müssen jetzt auch mal die Sachen auf den Tisch legen. Es ist schlicht und ergreifend unterschätzt. Wir können nicht weiter durch die Welt gehen und über das Perispomenon hinwegsehen.
Ja, zum Teil ist es schon erschreckend. Da stimme ich Ihnen durchaus zu. Also ja. Wenn man auf die Straße geht und fragt, also es weiß keiner. Also das wäre vor 100 Jahren noch ganz anders gewesen, aber heutzutage wirklich kein Mensch kennt dieses Wort mehr.
Dabei ist eigentlich genau die Zeit, ja, wenn Sie sich die Wirtschaft angucken, den Zustand dieser Gesellschaft, wo Perispomenon definitiv wieder eine Rolle spielen muss. Es ist einfach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das bringt mich total auf die Palme. Wir müssen wieder Perispomenon bekommen. Und zwar in jedem Menschen.
Das sieht man wieder komplett, dass sie die Grundstruktur des Perispomenon überhaupt nicht verstanden haben. Es ist jetzt Rezession, wir sind in der Krise. Was wollen wir jetzt mit einem Perispomenon? Was brauchen wir zu Boomzeiten? Da müssen wir doch zugreifen.
Das sehe ich vollkommen anders. Ein Perispomenon in Boomzeiten, das kann jeder. Ich meine, das ist doch klar, das ist so wie
Keynes, Machiavelli, die haben alle schon gesagt, Perispomenon zu Boomzeiten und du hast in der Not. Das war ganz einfach schon immer gesagt, Perispomenon, man muss es in die Tat umsetzen.
Das ist nicht belegt, die Aussage. Ja, das ist nicht belegt.
Wir sprechen ja hier nicht über irgendetwas. Ja, wir sprechen nicht über eine bestimmte Ware, die man irgendwie kaufen kann. Perispomenon, das ist eine bestimmte Einstellung. Ja, die kann sowohl in Boomzeiten als auch in der Rezession kann es durchaus sein, dass das von Nutzen ist. So sehe ich das. Also für mich ist Perispomenon nicht irgendwas, was epochal gefestigt sein muss, sondern es ist etwas, ja, das man erfahren muss. Ja? Wenn einer mal mit Perispomenon Kontakt gehabt hat, ja.
Es ist aber eine Macht, die den jeweils einzelnen Menschen dorthin zieht, wo er sich eigentlich befinden sollte. Ja? Ja,
und wo er sich wohlfühlt.
Ja, aber auch was er braucht, sein wahres Perispomenon, es ist schwer, das zu finden, das verstehe ich, ja. Das ist aber, ohne sein wahres Perispomenon zu bekommen, ist man wertlos in dieser Welt. Und das brauchen wir gerade in Zeiten der Krise. Wir haben die Religion verloren, wir haben die Wirtschaftsmacht verloren, wir haben eigentlich alles verloren, was wir glauben. Ja, wir haben nur noch Perispomenon als Ziel.
Herr Barthold, dann definieren Sie sich doch mal selbst in Bezug auf Perispomenon. Sprechen Sie doch mal bitte aus, was Perispomenon für Sie im alltäglichen Leben bedeutet und wie Sie sich bitte schön jetzt auch und nicht zuletzt im buddhistischen Sinne darauf ausweisen.
Wissen Sie, wenn ich morgens aufstehe, dann gehe ich in mich und spüre es, dieses Perispomenon, ganz tief in der Magengegend ungefähr, und spüre, dieser Tag wird mich weiterbringen. Wird mich ein kleines oder ein großes Stück, er wird mich weiterbringen. Dieses tief empfundene Gefühl.
Jetzt gehen wir nicht mal zu sehr auf die spirituelle Ebene. Ich möchte ein bisschen Handlungsalternativen. Ich möchte Handlungsalternativen, Handlungsanweisungen. Ich möchte von Ihnen wissen, wie Sie Ihr Perispomenon in den Alltag einbringen und wie es zum Beispiel Ihnen hilft, wenn Sie sagen, soll ich die Aktie kaufen oder nicht?
Das ist ein kurzer Moment. Es geht gar nicht, also es ist wichtig, nicht darüber nachzudenken, sondern es gibt ein schönes Beispiel von einem sehr weisen Menschen. Da geht es um das Fliegen. Das ist ein Roman, tief versteckt, einem der hinteren Bände. Es ist auch unwichtig, wer es geschrieben hat. Es geht um das Fliegen. Ein Mensch kann nur fliegen, wenn er beim Fallen vergisst, dass er fällt und beim Fallen abgelenkt wird. Das ist Perispomenon, dieses Gefühl, dieses im richtigen Moment abgelenkt zu werden, um sich tatsächlich zu erheben und weiterzukommen.
Das kann auch ein künstlicher Zustand sein. Es ist auch ein künstlicher Zustand, den man erreichen kann. Im Grunde genommen ist es auch Zerstreuung durch Fokussierung.
Ja.
Es ist wirklich, also wenn man einen Punkt erreicht hat, an dem man sich so sehr konzentriert, dass man vergisst, auf was man sich konzentriert.
So wollen Sie also, das Wesen des Perispomenon ist also eine mentale Grundeinstellung der Bürger, der Religion und des Klerus zusammen in einer sich manifestierenden Einheit gegen die Krise.
Ja, ich glaube, das können wir übereinstimmend.
Das ist das, was Sie, wie gesagt, ich muss sagen, für mich ist es noch nicht einleuchtend. Ich sage immer noch, der Boom ist die Zeit des Perispomenon. Dort eröffnen sich die neuen Wege. Dort ist jeden Tag eine neue Tür für uns bereit, die uns neue Wege weist. Und da brauche ich Perispomenon. Da brauche ich den inneren Antrieb, der mir Perispomenon gibt. Weil Perispomenon ist ja nicht einfach zu erreichen durch irgendwelche Designerdrogen, die...
Nein, auf gar keinen Fall, nein.
Ja, was sehen Sie hier?
Das ist doch ein natürlicher Prozess. Das ist doch ein natürlicher Zustand. Das ist also nichts, was man irgendwie künstlich durch synthetische Drogen oder sonstige Substanzen hervorrufen könnte. Nein, das ist etwas, was tief im Menschen verankert ist. Ich meine,
ein Paradigma.
Ja, durchaus. Also das gab es ja schon. Das Wort stammt aus dem Griechischen. Das ist präkapitalistisch und zum Teil auch prächristlich, präreligiös. Das ist Also es ist schon irgendwas, was sich aus dem Inneren des Menschen selbst manifestiert. Ich hatte den Gedanken zu Ende geführt.
Ja, nochmal kurz zu den Boomzeiten. Ich bin nicht Ihrer Meinung, das hatten wir, glaube ich, auch schon klar ausgearbeitet, aber ich möchte auch sagen, warum. Die Boomzeiten erschweren zumindest das Erreichen von Perispomenon ungemein, weil Boomzeiten in der Regel eine Kraft oder eine Konfidenz bereitstellen und den Menschen auslösen, der in diesem Boom lebt, die es wahrlich erschweren, Perispomenon zu erreichen. Okay, ich mag Ihnen zustimmen, dass es eine wahre Größe sein mag, Perispomenon zu erreichen, aber die Notwendigkeit ist nicht so sehr gegeben wie in den Krisenzeiten, denn in den Krisenzeiten ist es die einzige Kraft und Macht, die verbleibt, um mich eben weiterzubringen.
Ja bitte, da haben Sie auch Ihre buddhistische Ebene.
Ja.
Meine buddhistische Ebene.
Ja, die Sie gerade noch eingefordert
haben. Ja, das ist der Buddhismus an sich entstand ja aus dem Hinduismus und das ist ja eine Lossagung von allem, die tief dem Perispomenon ja innewohnt. Die Lossagung von allem. Das Loslassen, das Weiterschreiten in die nächste Dimension, das Aufstoßen neuer Türen. Und genau da sage ich, durch dieses Aufstoßen neuer Türen, in der Boomzeit gibt es so viele Türen, die uns sich täglich öffnen. Viele Richtungen, die wir jeden Tag gehen können, ohne dass sich eventuell eine neue Tür verschließt, die wir hinter uns gelassen haben. So sage ich, Das ist die Zeit des Perisprominum. Das ist, es ist nicht, vielleicht ist es so, dass sie sagen, in Zeiten des Wandels. Niedergangs, dass dort Perisprominum am Kragen gepackt werden muss, um eben neue Wege zu gehen. Sodass wir im Endeffekt gleich über dasselbe sprechen, wir alle hier in diesem Raum.
Das ist ein interessanter Gedanke, ja.
Die Wegweisung dabei. Es ist die Definition des Wortes. Es ist die wegweisende Definition dabei, die uns wahrscheinlich vereint in unseren Theorien.
Ja, ich denke, dass wir auch nicht über das Grundsätzliche diskutieren. Ich denke, dass wir hier nicht über die Ursache diskutieren, sondern über die Symptome, über die Auswirkungen, über die Ausprägung, die Perisprominon annehmen kann. Ich glaube, dass das, worüber wir reden, dass Perisprominon dem durchaus zugrunde liegt, aber dass wir über völlig unterschiedliche Ausprägungen desselben Phänomens sprechen.
Dann würde ich Sie doch mal bitten zu sagen, was definieren Sie für sich als Perisprominon?
Ja, also ich bleibe bei meiner ursächlichen Meinung, dass es, wie gesagt, ein Zustand ist, ein präkognitiver Zustand, der Sachen wie Intuition, wie Mut zum gesellschaftlichen Wandel, zur Bewusstwerdung der Zeit, all diese grundlegenden kognitiven Prozesse, dass die sich auf Perisprominon stützen.
Da ist dann die Frage, ist es auch pränatal, das ist was Sie sagen. Glauben Sie, dass Perisprominon schon im ungeborenen Leben seine Manifestierung findet und von dort aus schon seine ersten Früchte trägt?
Wollen Sie die Geburt als Perisprominon bezeichnen?
Nein, nicht direkt. Ich gehe vollkommen mit Ihnen d'accord, wenn wir über die Definition von Perisprominum als einen geistigen Zustand auf einer Metaebene definieren.
Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft heutzutage schon so weit ist, dass wir sagen können, dass Perisprominon auch schon pränatal vorhanden ist. Ich glaube durchaus, dass mit dem Beginn des Lebens, und da ist die Wissenschaft sich ja auch immer noch nicht einig, wann es tatsächlich dazu kommt, dass man Leben auch Leben nennen kann, zumindest wenn es im menschlichen Körper selbst entsteht. Ich glaube, da in dem Moment, in dem wir das festlegen können, können wir auch festlegen, wann Perisprominon sich manifestiert.
Ich glaube, es ist ganz pragmatische Realität als auch eine Metaebene, also quasi Metarealität.
In den einschlägigen Magazinen war ja zu lesen, dass nun Perisprominon auch bei Heuschrecken, einer afrikanischen Abart, im Kongo nachgewiesen wurde durch eine Gruppenbewegung dieses Schwarms. Und da würde ich jetzt gerne von Ihnen einfach mal noch dazu hören, wie Sie zum Perisprominon in Insekten, Säugetiere oder auch Fischen stehen.
Na, es ist eine Form von Schwarmintelligenz. Das einzelne Wesen steigt über sich hinaus und folgt all diesem Perisprominon, der Metarealität. Und so entstehen Heuschreckenplagen, das ist ganz klar. Das hat man bewiesen, dass dieses gemeinsame
Ziel. Wobei wir wieder bei der Krise wären.
Ja. Was dann dazu führen würde, dass zu viel Perisprominon, entschuldigen Sie, dieses Wort ist nicht ganz einfach, eine große Menge von Menschen, wenn sie gleichzeitig erreichen, möglicherweise auch zu einer Krise führen können, muss man aufpassen. Also das ist, ich finde es wichtig, dass ein Perisprominon individuell ausgeübt wird. Ein Massenperisprominon wäre sehr gefährlich. Das sehen wir auch im Dritten Reich, das ist ja ganz klar, das war ein Massenperisprominon.
Aber Sie sagten vorhin, Perisprominon ist für Sie ein Begriff der Krise. Was ist denn eine Heuschreckenplage? Nichts anderes als eine Krise. Es gibt eine Heuschreckenpopulation, die einfach zu groß wurde. Übertragen wir das mal zur derzeitigen Bevölkerungsexplosion auf unserem Planeten. So sind da doch viele Parallelen zu ziehen.
Da haben Sie mich jetzt kalt erwischt. Es ist aber auch ein Unterschied.
die Krise der Gesamtgesellschaft zu betrachten oder die individuelle Krise eines Menschen. Und wir reden ja über das individuelle Perispomenon, das Lösen der individuellen Krise, nicht der Krise als Massenphänomen.
Das jetzt verstehe ich wahrscheinlich auch unseren Disput zu Beginn der Diskussion, denn ich hatte wahrscheinlich eher das große Ganze im Blickfeld, aber für Sie war ja das Perispomenon in der Krise sozusagen eine individuelle Krise in der gesellschaftlichen Krise von zum Beispiel 1923.
Also es ist ein individuelles Problem, das tatsächlich auch im Individuum verankert ist. Also es ist, natürlich hat es gesellschaftliche Auswirkungen. Und gerade Perispomenon ist ja auch ein Phänomen, das zwar im Individuum entsteht, aber halt auf andere sich auswirkt. Das haben wir jetzt auch gerade, wie Sie gesagt, richtig sagten, der Nachweis in den Heuschrecken. Das ist ja präintuitiv und präkognitiv. Das sind Sachen, die auf einer derartig subtilen Ebene passieren, dass man die sind kaum messbar. Die sind also man kann es im Grunde genommen nur erahnen.
Es ist auch wichtig zu beurteilen, der Heuschreckenschwarm, der eine Plage auslöst, ist ja die Krise für den Menschen, nicht für den Heuschreckenschwarm selbst. Er sucht ja neue Futtergebiete und findet sie wahrscheinlich auch. Es werden sicherlich auch Heuschrecken sterben. Okay, das ist die Natur. Auch Menschen sterben irgendwann. Ist jetzt nicht so
gut.
Dann wichtig, sich daran festzubeißen.
Dann würde ich ja gerne Ihren Blick jetzt auf das uns sehr bekannte Phänomen in Japan richten, in der Perispomenon alltäglich ist. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, da, wir haben von Tieren gesprochen, auch bei Walen ein sehr hoher Perispomenon-Spiegel gemessen wurde. Ob das große existierende Perispomenon-Level in Japan doch maßgeblich daher kommt, dass die Japaner immer noch gegen den Widerstand der gesamten internationalen Verbundenheit immer noch am Walfang festhalten.
Ja, die Japaner glauben, dass sie Perispomenon aus Tierfleisch, das muss man sich mal vorstellen, aus Tierfleisch extrahieren können. Das ist schon ein bisschen ein Märchen, oder?
Also, ja, das ist auch ein Aberglaube. Ich glaube auch eher, dass es daher kommt, dass in Japan schon so eine Art zweite Aufklärung stattgefunden hat, eine zweite geistige Revolution, die halt dazu geführt hat, dass Perispomenon ein integrativer Bestandteil dieser Gesellschaft, also auch des Bewusstseins der Gesellschaft geworden ist. Da muss nicht mehr drüber diskutiert werden. Ja, das ist dort so in den Alltag integriert und jeder weiß über dieses Phänomen Bescheid und spürt es auch in sich und trägt es auch nach außen, dass er es spürt, sodass da eine Art von ganz neuartiger Vernetzung entsteht, ein kollektives Bewusstsein, das Unglaubliches zu leisten imstande ist. Wie die Verbindung da mit dem Walfleisch, also dass ich frage mich, wie das zustande kommt.
Das ist ein Ritual.
Dieses Unmögliche zu erreichen, da findet man ja unglaublich viele Beispiele eben im Tierreich. Ich meine, ein Wal kann unglaublich große Strecken zurücklegen durch ein uns noch nicht ganz bekanntes Sonarsystem. Vielleicht liegt da der Kern des Perispomenon zusammen mit den Heuschrecken, die zum Beispiel sich zusammenraffen in großen Schwärmen und somit ihren Nachteil über ihre Größe dann doch wieder wettmachen durch ihre schiere Masse und somit einem doch viel überlegeren Gegner wie des Menschen die Stirn bieten können.
Ja, Ameisen sind ja auch so. Ne? Also ganz klar, die tragen einen Baum weg.
Wissen Sie zufällig, wie der Perispomenon-Spiegel bei Ameisen war, als er zuletzt gemessen wurde?
70.
70. Mhm. 70 Mol pro
Ameise.
Das ist doch sehr, sehr
erschreckend. Ein Mensch kommt da vielleicht auf 2.
Das ist erschreckend
hoch. Ein geschulter Mensch, ein konzentrierter Mensch, ein fokussierter Mensch, so jemand wie ich, kommt auf 10.
Ja.
Manchmal 11. An guten Tagen 11.
Aber Sie sind auch sehr trainiert in dieser Hinsicht.
Ja, ich stehe morgens um 4 auf und gehe mein tägliches Ritual durch.
dass dem Sonnengruß nicht unendlich ist.
Ja, es ist, ich weiß nicht, ob das Verfahren kennt. Ich habe einen Kreis auf der Wand, ein bisschen wie so ein Fadenkreuz. Ich versuche auf diesen Kreis zu schauen und irgendwann verschwinden die Konturen und ich bekomme einen tranceartigen Zustand. Das ist wie das Fallen, bei dem ich vergesse, dass ich falle und dann fliege. Genauso geht es mir, wenn ich diesen Kreis fokussiere und diese Übung wiederhole ich mehrfach jeden Morgen und erreiche ich dadurch diesen hohen Perispomenon-Level.
Das ist sehr interessant.
Kann ich Ihnen nur empfehlen.
Es gibt ein gutes Buch von
Walter Whittaker, wo er das beschreibt, auch verschiedene Formen dieser Fokussierungsglyphen, wie man sie nennt. Welcher Größe man sie auf die Wand malt, ist halt auch entscheidend, den Abstand, den man in seiner Betrachtungsposition einnimmt. Es gibt auch noch ein paar andere Verfahren, die mit Akustik zu tun haben. Ist nicht jedermanns Sache, aber das müssen Sie für sich herausfinden. Es ist ein langer Prozess. Ich habe das mal während meines Studiums über etwa 8 Jahre verfolgt, bis ich mein persönliches Ritual gefunden habe.
Dem stimme ich zu. Das ist wirklich ein ganz hervorragendes Buch, das sich jeder, der sich mit dem Phänomen auseinandersetzt,
von mal anschaut. Von
Herrn Whittaker? Walter Whittaker, ja.
Genau.
Wie heißt es denn eigentlich nochmal? Ich habe den Titel jetzt gerade nicht parat. Es geht da um, jetzt habe ich es so oft gelesen, aber ich komme nicht auf den Titel.
Konzentrationsglyphen.
Ja, genau, das ist naheliegend.
Genau.
Können wir auch unseren Hörern empfehlen.
Ja.
Gibt es zu kaufen bei mir in meinem kleinen Verlag für 47,80.
Im Schlusswort in diesem Buch wurde ja ganz deutlich beschrieben, dass die östlichen Länder immer wieder herausstechen in verschiedensten internationalen Wettbewerben, nicht zuletzt deswegen, weil ihr Perispomenum-Spiegel so hoch ist und, wie wollen wir schon sagen, Heraklit, der Krieg ist der Herr aller Dinge, wir sind wieder bei der Krise, wir sind wieder am von ihnen so proklamierten Parade-Einsatzgebiet des Perispomenon und hier ist doch nicht jetzt die Parallele zu finden, zu sagen, hat er recht, der Herr Whittaker? Ist es so? Ist wirklich Perispomenon in den östlichen Ländern das Triebmittel, um international bestehen zu können?
Also ich würde sagen, das ist eine relativ gewagte These, obwohl natürlich schon auch geschichtlich nachzuweisen ist, dass Perispomenon in den östlichen Ländern tatsächlich immer schon einen höheren Stellenwert und ein höheres Level erreicht hatte, als das in der sogenannten alten Welt oder in den westlichen Ländern. Man kann sich darüber streiten, ob es damit zu tun hat, dass diese Kulturen schon vor Tausenden von Jahren als Hochkultur gegolten haben und deswegen vielleicht auch, wie Sie es ansprachen, möglicherweise mehr Krisen auch, vielleicht auch mehr Kriege, mehr Dispute untereinander ausgefochten haben und ja, durch die Notwendigkeit der Bewältigung solcher Krisen ein höheres Verständnis dafür entwickelt haben, dass dem Europäer an sich, der ja zwar auch mit mehreren Kriegen zu tun hatte, aber nicht über einen so langen geschichtlichen Zeitraum, dass der da vielleicht wirklich noch Defizite hat.
Es ist schon fast darwinistisch. Das geht über Generationen in die Entwicklung. Genetisch, ja, in genetische Entwicklung dieser Kulturen mit ein. Das können wir gar nicht. Also da sind dann auch Perispomenon-Level von 30. In Einzelfällen wurde von berichtet, das ist aber schon einige Jahre her. Vielleicht auch ein Übertragungsfehler, aber es ist im Durchschnitt höher pro Person, gerade in China. Also.
Ja, also obwohl viele dieser Statistiken natürlich auch politisch geprägt sind,
muss man einfach sagen. Ja, müsste also tatsächlich mal eine Exkursion starten oder auch ein Forschungsprojekt starten und vor Ort Menschen untersuchen, was ein bisschen, es wird natürlich schwierig, ihnen ihre Milz dann anzustechen, wie man das halt tut. Also gut, ist vielleicht auch nicht entscheidend.
In der Milz. Bleiben wir doch mal bei der Milz. Kann es sein, dass mit dem überhöhten, im internationalen Vergleich überhöhten Konsum von Bier, wie er in Europa mal vorherrscht, also wenn man mal den Bierkonsum von Deutschland vergleicht mit dem Bierkonsum von Japan, ist es so, dass wir wirklich in dem guten alten Europa uns selbst ein Bein stellen durch unseren Konsum von dem gebrauten Bier?
Naja, Alkohol im Allgemeinen. Also
ja.
Wobei Sake ja Perispomenon fördern soll.
ja, das ist, aber kann sein, dass es irgendwelche natürlichen Ingredienzien gibt, die darauf vielleicht einen gewissen Einfluss haben. Ich glaube allerdings, dass Alkohol im Allgemeinen eher schädlich ist für das Perisprominon.
Für mich ist ja auch ein Indikator des Perisprominon-Spiegel Karaoke. Ganz klar, Japan, Karaoke, da sind die Leute drauf und dran. Karaoke ist der Hype schlechthin.
Ja, und sie entrücken und sie springen quasi aus ihrem Körper. Sie kennen das auch. Also sie haben vielleicht mal Karaoke versucht und man steht da am Mikrofon und versucht verkrampft irgendwie einen Ton rauszukriegen. Man weiß den Text nicht. Er steht zwar da unten, aber kriegt das trotzdem nicht gebacken. Und es funktioniert einfach nicht. Der Japaner aber stellt sich auf die Bühne, lässt Perisprominon wirken, die Kraft erfasst seinen Körper, er schaltet quasi ab und singt und es funktioniert.
Er wird quasi zu einem anderen Menschen, zu einem fokussierteren Ich.
Und der Versuch in westlichen Kulturen, dies mit Alkohol zu erreichen, scheitert.
Ja, also.
Das ist, im Grunde genommen geht es ja um eine Vernetzung zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte. Und interessanterweise ist die ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, primär an dem Perisprominum-Spiegel in der Milz zu messen. Und in Japan haben die Kollegen anscheinend dort gar kein Problem mit diesem Effekt. Sie haben von Perisprominum-Spiegeln von über 30 gesprochen, während wir hin und wieder hier in speziell auch in Niedersachsen mit Perisprominum-Spiegel von manchmal 1-2 Prozentpunkten zu kämpfen haben.
Das ist der genetische Effekt, ne? Also wir sprachen über die darwinistische Auslese quasi, die auch durch Kriegserfahrung und Entbehrung entstanden ist. In diesen Krisen, und die Menschen haben sich Perisprominum zugewandt, die talentierteren Perisprominum-Träger haben sich durchgesetzt letztlich und dadurch ist diese Verbindung zwischen linker und rechter Gehirnhälfte einfach, man könnte sagen, leistungsfähige. Das ist wenn ich jetzt vielleicht das Beispiel des Computers bemühe, der Bass verbindet beide Hälften mit einer größeren Datenrate, da fließt einfach mehr Perisprominum-Transfer, Bodenstoff, das fließt von links nach rechts, wenn man, oder auch von rechts nach links, und steigert einfach die Leistungsfähigkeit oder die Wahrnehmungsfähigkeit, es fehlt das Wort in unserer Sprache dafür, was das eigentlich ist.
Dann sagen Sie es doch in einer anderen Sprache.
Leider kann ich kein Japanisch. Ich versuche es mal in der alten Hindu-Sprache Gotak, das Wort, was ich aus Walter Whittakers Buch auch kenne, Sie müssten es eigentlich auch kennen, ist
Pranam.
Pranam?
Pranam.
Pranam. Okay, Sie kennen es.
Pranam. Ja, entschuldigen Sie, ich komme aus dem Süden, da habe ich Schwierigkeiten mit der Endung.
Pranam. Ja, das Pranam.
So, wollen wir dann noch einmal zusammenfassen, was wir heute Abend ausgearbeitet haben in unserer Diskussion?
Möchten Sie das vielleicht vornehmen? Sie sind hier auch der Gastgeber, deswegen.
Wir haben festgestellt, dass es einen nicht zu unterschätzenden Unterschied gibt zwischen der persönlichen und der gesellschaftlichen Krise. Mhm. Und dass genau in diesem Punkt das Perisprominon unterschiedlich auch einzusetzen ist. Die persönliche Krise erfordert viel mehr Perisprominon, wenn die Gehirnhälften besser zusammenarbeiten sollen. Die Tierwelt an sich möchte uns ein Beispiel geben, indem es Perisprominum nutzt, um unglaubliche Fähigkeiten an den Tag zu legen, wie zum Beispiel die Ortung unter Wasser oder ein kollektives Bewusstsein von ca. 3-4 Millionen Heuschrecken.
Korrekt, richtig. Ja, wir haben auf das Standardwerk verwiesen, Walter Whittaker.
Ja.
Der Glyph des.
Was? Konzentrationsglyph.
Konzentration ist auch schon nachlassen. Also, würde ich jetzt jedem Einsteiger nochmal empfehlen am Schluss dieser Sendung.
Ja. Das heißt, wir stehen nachher im Chat auch noch für Fragen bereit. Das bedeutet, wenn es irgendwelche E-Mail-Einsendungen gibt oder Kommentare, so können wir die direkt beantworten und können auch da noch einmal Revue passieren lassen, was hier besprochen wurde.
Ganz genau. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.
Wir stehen auch gerne mit unserer Erfahrung gerne in Rat und Tat zur Seite.
Ja.
Denn wir haben heute besprochen, das Wort Perispomenon, das bedeutet...
Ja, jetzt müsste jemand aufdecken.
Jetzt müsste es jemand klären.
Das Perispomenon. In der griechischen Betonungslehre... Wort mit einem Zirkumflex auf der letzten Silbe.